Sehr geehrte liebe Schwestern und liebe Brüder,
worum geht es uns bei diesem Thema?
Um den Gott Hoffnung oder um den Gott der Hoffnung? Schauen wir uns zunächst den Gott Hoffnung an. Da gibt es das Sprichwort: Es hofft der Mensch, solange er lebt. So ist es. Hoffen ist menschlich. Es gehört einfach zum Menschen dazu. Und deshalb heißt es schon im Buch Prediger im Alten Testament, auch die Ewigkeit, oder man könnte auch übersetzen, auch die ferne Zukunft hat Gott dem Menschen ins Herz gelegt. Das Bedenken der Zukunft, das Ausschauen nach vorn, und dass man dabei immer noch etwas Neues und Besseres erwartet, das gehört zum Menschen einfach dazu. Er kommt nicht los davon. Und nimmt man dem Menschen die Hoffnung, nimmt man ihm die Zukunft, dann sackt er in sich zusammen. Wir sagen heute, er resigniert. Und schon, dass wir heute so viel von Resignieren sprechen, ein Wort, das vor 30 Jahren nur die Studierenden benutzten, sagt uns etwas von dem Verlust der Hoffnung. Es hofft der Mensch, solange er lebt. Und weil das so ist, kann man dieses Wort auch umkehren. Man kann sagen, es lebt der Mensch, solange er hofft. Nimm dem Menschen die Hoffnung, zerschlag ihm die Zukunft und du zerschlägst auch den Menschen. Und weil das so ist, heißt es nun, ja nicht die Hoffnung zerschlagen, ja nicht die Hoffnung nehmen. Und wenn man gleich darüber lügen muss, ja, nicht die Hoffnung nehmen, denn die Hoffnung weckt auch noch die letzten Lebensgeister und weckt auch noch die letzten Kräfte im Menschen. Aber dieser Gott Hoffnung ist trügerisch. Das wussten schon die alten Griechen. Es gibt bei ihnen eine Sage, der Gott Zeus schenkte den Menschen ein Fass, bis oben an gefüllt mit allem Guten. Und wie nun der Mensch ist, neugierig, hebt er vorzeitig den Deckel, das Gute entflieht zu den Göttern, und zurück bleibt nur die Hoffnung. Nur die Hoffnung. Und die Hoffnung tröstet jetzt den Menschen. Sie hilft ihm in dieser Welt noch bestehen. Sie gaukelt ihm ständig neue Bilder vor. Gott, Hoffnung. Nein, sagen die anderen. Das ist doch nur eine Hoffnung für die Toren. Unerfüllbar und in ihrer Unerfüllbarkeit gefährlich. Die Hoffnung der Klugen gründet weder auf Träume noch auf Zufall, sondern sie erforscht die Natur. Sie plant, sie stellt fest, was machbar ist. Sie legt Hand an. Da gibt es nun gemachte Zukunft und gemachte Hoffnung. Und diese gemachte Hoffnung, die kommt aus den Labors der Futurologen, sie kommt aus den Rechenzentren der Planer. Wir sind doch Macher auf jedem Gebiet. Wir machen uns auch unsere Hoffnung. Ja, der Philosoph Ernst Bloch geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, da schaut einmal die Materie an. Materie. Da steckt, so sagt Ernst Bloch, das lateinische Wort Mater, Mutter drin.
Diese Materie, die gebiert alles, da kommt alles heraus. Und in dieser Materie, da wohnt selbst Hoffnung drin. Und weil die Materie ständig Neues gebärt, deshalb ist Hoffnung da. Und deshalb wird am Schluss auch Heil da sein. Gott, Hoffnung. Und wo nun die Hoffnung Gott ist, da braucht man keinen Gott mehr. Da geht es ohne Gott. Es ist keine Frage. Gott hat den Menschen zum Hoffen geschaffen. Er schuf den Menschen ihm zum Bilde. Aber wird diese Hoffnung losgelöst von dem lebendigen Gott, dann wird sie wie jede andere Gabe zum Abgott. Abgott Arbeit, Abgott Sex, Abgott Liebe, Abgott Geld, auch Abgott Hoffnung. Und als solche betrügt sie den Menschen, weil sie schließlich im Nichts endet. Wundern wir uns, dass es so viele Menschen heute gibt, die nicht mehr hoffen wollen. Sie sagen, wir erwarten nichts mehr von der Zukunft. Wir erwarten nichts mehr von der Zukunft. Ich hoffe, wir Christen sagen darauf nicht, aber wir erwarten etwas von der Zukunft. Wir erwarten auch nichts von der Zukunft, sondern wir erwarten etwas von dem Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung, das ist etwas ganz. Der Bibel ist der Gott der Hoffnung. Ja. Der Beter im Alten Testament, der spricht eigentlich weniger von der Hoffnung, sondern er sagt immer wieder, auf dich, Gott, hoffe ich. Du bist meine Hoffnung. Du, der Gott der Hoffnung. Und dass du Gott, wie es im Gebet nun zu diesem Gott hin quillt, die gehören zusammen. Und nur wo man zu diesem Gott du sagen kann, du Gott bist meine Hoffnung, da ist man losgelöst von dem Gott Hoffnung und ist hineingenommen in den Gott der Hoffnung. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und dieser Gott der Hoffnung, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi, der setzt Hoffnung und der gründet Hoffnung und der stärkt durch Hoffnung. Der Gott der Bibel setzt Hoffnung. Es ist ein Unterschied, ob wir uns Hoffnungen machen oder ob der Gott der Bibel uns Hoffnung setzt. Er tut das einmal, indem er sein Wort gibt. Und er tut das zum anderen, indem er seinen Namen offenbart. Gott setzt Hoffnung. Da ist Abraham. Er wusste nichts von Gott. Nun trifft ihn sein Wort, geh aus. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Ich weiß nicht, ob Abraham begriff, was Gott ihm da für einen weiten Hoffnungshorizont gesetzt hat. Aber mit diesem einen Wort ist eine umfassende Hoffnung gegeben. In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. 9-mal heißt es vorher im Alten Testament, verflucht, verflucht, verflucht. Und diesem Fluch steht nun das, in dir sollen gesegnet werden. Damit setzt Gott einen Hoffnungsrahmen, der die ganze Welt umfasst. Und dieser umfassende Hoffnungsrahmen wird nun Schritt für Schritt ausgefüllt. Abraham sagte sich vielleicht, was hilft mir eine Hoffnung für die ganze Welt, wenn ich nichts davon habe? Was hilft mir eine Hoffnung für die ganze Welt, wenn ich nicht einmal einen Erben habe? Was hilft mir eine Hoffnung für die ganze Welt, wenn ich nicht einmal 3 Quadratmeter Land habe, auf dem ich meiner Frau ein Grab schaufeln kann? In dir sollen gesegnet sein alle Völker auf Erden. Aber indem Gott diesen universalen Hoffnungsrahmen setzt, übersieht er nicht den Abraham in seinem Verlangen, in seinem Sehnen als einzelner Mensch, sondern er sagt ihm zu, du sollst einen Sohn haben, du sollst einen Erben haben, du sollst ein Land haben. Hoffnung für die ganze Welt, alle Völker. Und Hoffnung für dich, den Einzelnen, das gehört zusammen. Und das darf nicht auseinandergerissen werden. Und der die Hoffnung nun setzt, das ist auch der Garant der Hoffnung. Abraham muss lernen, nicht deine Kraft, nicht deine Macht ist es. Gott verbürgt dir diese Hoffnung. Und Abraham muss lernen, nicht der Sohn ist seine Hoffnung. Nicht sein Leib ist seine Hoffnung. Wir könnten weiter sagen, nicht unsere Gesundheit ist unsere Hoffnung. Nicht unsere Kraft, nicht unser Wohlstand, nicht unsere Intelligenz. Abraham musste lernen, du Gott, auf dich hoffe ich. Und so antwortet er schließlich drauf, indem er glaubt. Er glaubt, er hofft auf Gott. Und jetzt kann er auch das Gut der Hoffnung den Sohn hergeben, weil er weiß, Gott bleibt. Und Gott hat die Verantwortung für das Wort der Hoffnung übernommen. Deshalb finden wir im Alten Testament etwas, was austauschbar ist. Ich hoffe auf dich. Und daneben steht das andere. Ich hoffe auf dein Wort. Auf Gott hoffen heißt auf sein Wort hoffen. Und nun könnten wir weitergehen, die Zeit lässt es nicht zu, durchs Alte Testament und Schritt für Schritt sehen, wie Gott diesen großen Hoffnungsrahmen ausfüllt. Mit dem Ziel Segen, Heil für alle Völker. Aber nun zum anderen. Gott setzt Hoffnung durch sein Wesen. Er stellt Mose auf dem Berg Sinai und gibt ihm einen Auftrag. Führ mein Volk aus Ägypten. Und was tut Mose? Er sagt zunächst einmal, wer bist du denn? Sag mir überhaupt einmal deinen Namen. damit ich weiß, mit wem ich es hier zu tun habe. Und nun sagt ihm Gott seinen Namen. Eigentlich ist es gar kein Name. Es ist im Hebräischen ein Verb, eine Verbform. Jöhi, sein. Und die Bibelausleger sind sich bis heute noch nicht ganz klar, wie sie das übersetzen sollen. Jahwe, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Oder wie einer vorgeschlagen hat, ich tue, was ich will. Und das stellt nun dieser Gott der Hoffnung sofort unter Beweis. Ich staune immer wieder, mit wem Gott sich da anlegt. Nicht mit irgendeinem kleinen Stamm. Er nimmt es auf mit der mächtigsten Großmacht der damaligen Zeit, mit dem Pharao. Ich bin, der ich bin, und ich tue, was ich will. Und schließlich muss sich nicht nur der Pharao vor ihm beugen, die Fluten müssen weichen, der Fels muss Wasser geben, die Vögel müssen ihr Fleisch liefern, die Widerspenstigen müssen sein Gericht erfahren. Er zeigt seinem Volk den Willen. Er geht vor ihm her und löst die Hoffnung ein. Was hat Mose getan? Er hat gesagt, wer bist du denn? Kann ich mich auf dich, Gott, einlassen? Wer bist du denn? Ich bin, der ich bin. Ich bin der Treue. Und so richtet Gott mit seinem Wort und mit seinem Wesen Hoffnung auf für diese Welt. Was unsere Hoffnung ist, das muss immer von seinem Wort her erfragt werden. Wir dürfen uns keine Hoffnungen machen, Macherhoffnung, Gotthoffnung, sondern wir lassen uns die Hoffnung von Gott setzen. Und lösen sie nicht von ihm. Du Gott, auf dich hoffe ich. Zweitens, Gott gründet Hoffnung. Darf ich einmal die Hoffnung mit einem Haus vergleichen? Zu einem Haus gehört ein Fundament. Wir leben hier, ich meine das jetzt nicht lokal, sondern allgemein, auf sumpfigem Gelände. Was immer wir tun, bald sackt's wieder ab. Und deshalb rammt Gott Pfeile ein. Er mutet uns nicht zu, uns auf etwas Schwammiges einzulassen. Drei Pfeiler, die die Hoffnung tragen. Erster Pfeiler, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Vorhin haben wir es schon gehört. Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer Hoffnung, ich übersetze frei, die Leben in sich hat, weil Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. So heißt es im 1. Petrusbrief. Mit der Auferstehung Jesu ist das Todesgesetz dieser Welt durchbrochen, das aller menschlichen Hoffnung ein Ende setzt. Mit der Auferstehung Jesu Christi hat Gott eine Hoffnung nun gegründet, die den Tod schon hinter sich hat. Jetzt kann man getrost sterben. Denn die Hoffnung, die Gott setzt, die reicht weiter als das Grab und die reicht weiter als der Tod. Mehr will ich dazu nicht sagen. Denn später wird in einem eigenen Referat da weiter drüber gesprochen werden. Der zweite Pfeiler. Gott hat mich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer Hoffnung, die Leben in sich trägt. Wiedergeboren. Als ich selbst mit meiner Sünde nicht fertig wurde, hat Gott sie getilgt. Als ich selbst den Weg zu ihm nicht fand, hat er mich durch sein Wort und durch seinen Geist zu sich gezogen. Jetzt gehöre ich zu ihm. Ich darf Abba sagen. Vater, er ist mir kein Fremder, kein Unbekannter, kein ferner Hoffnungsproduzent. Er kennt mich. Ich kenne ihn. Er spricht zu mir. Er tröstet mich. Er trägt mich. Ich rede mit ihm. Ich gebe ihm Anteil an meinem Leben. Und er hat mir seinen Geist gegeben. Er hat mir sich selbst gegeben. Dieser Geist, so sagt das Neue Testament, ist Unterpfand, Siegel, erste Anzahlung auf die Einlösung der ganzen Hoffnung. So wie die Hoffnung nun von der Auferstehung Jesu Christi her lebt, so lebt sie von diesem personalen Bezug zu dem Gott, auf den man hofft, muss man du sagen können. Muss man. Sonst ist diese ganze Hoffnung nichts als etwas Gemachtes. Vater, du bist meine Hoffnung. Du bist meine Zuflucht. Das gilt zwar, und das gilt nicht erst im Neuen Testament, das gilt schon im Alten Testament. So betet der Psalmist in großer Not, Psalm 39. Nun, wessen soll ich mich trösten? Herr, meine Hoffnung bist du allein. Zweiter Pfeiler, Wiedergeburt. Er ist mir begegnet. Dritter Pfeiler, Gott hat sich treu erwiesen im Einlösen seines Hoffnungswortes. Jetzt müssen wir noch einmal zurückgehen, bis zu den ersten Seiten der Bibel, bis zu Abraham. In dir sollen gesegnet sein alle Völker. Unheimlich großer Rahmen. Und nun geht's Schritt für Schritt. Er hat Abraham den Sohn gegeben und er hat Abraham ein Land gegeben und wenn's nur ein Acker war zum Schaufeln eines Grabes. Er hat Israel zum Volk gemacht. Er hat Israel aus der Knechtschaft geführt. Er hat Israel das Land gegeben. Er hat Israel auch im Gericht, im Exil noch die Treue gehalten. Er hat den geschickt, der die Sünde sühnte. Er hat uns den verheißenen Geist gegeben. Er hat sein Wort ausgesandt und lässt es heute predigen unter allen Völkern. Ja, und man könnte weiterfahren. Und so stehen nun diese drei Pfeiler da. Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und das Einlösen seines Wortes. Nun, wir wissen, dass das Dreieck die stabilste Konstruktion ist. Da kann man nun ein Haus der Hoffnung draufbauen. Drittens, Gott stärkt durch Hoffnung. Lebendige Hoffnung bewährt sich darin, dass sie lebensgestaltende Hoffnung ist. Darf ich noch einmal diesen Vers aus dem ersten Petrusbrief aufnehmen und ein wenig anders formulieren? Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer lebensgestaltenden Hoffnung. Die Hoffnung, die Gott uns gibt, ist nicht nur eine Sache der Zukunft. Wir sind keine Leute, die bloß in die Zukunft schauen und die Gegenwart darüber vergessen, sondern sie strahlt zurück.
Sie strahlt hinein in die Gegenwart. Und diese Hoffnung wird nun zu einer Kraft, die das Leben des Christen bewegt. Hoffnung, die nicht jetzt schon das Leben des Jüngers prägt, ist Utopismus. Utopie, das kommt aus dem Griechischen. U heißt nicht Topos, der Ort. Utopismus ist etwas, was nirgends gibt. Eine Hoffnung, die nicht mein jetziges Leben schon prägt, ist Schwärmerei. Zukunftsschwärmerei. Die Ordnung dieser Welt ernst, aber auch die Not und das Elend. Wo habe ich das alles her? Nun, der erste Petrusbrief hat das Thema Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und dann nimmt der Petrus die Leser und führt sie in all die Gebiete des Lebens hinein und sagt, seht, so sieht's aus, wenn du heute von der Hoffnung her lebst. Deshalb resignieren wir nicht an den Aufgaben, die vor uns stehen. Denn wir wissen, der Gott, der uns diese Hoffnung gegeben hat, der hat uns auch verheißen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nicht vergeblich. Mit dieser Hoffnung lässt sich aber auch leiden und sterben. Statt vieler Worte ein Beispiel. Ich war mehrere Jahre als Missionar in Neuguinea. Barnabas war die Stütze unserer Gemeinde in Ilahita. Aber er war ein kranker Mann, TB. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, aber auch die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Und nun bedrängten ihn die Verwandten und der Clan. Barnabas, nimm Vernunft an. Die Gebete der Christen halfen nichts. Die Ärzte halfen nichts. Lass doch den Zauberer noch einmal kommen. Er wird dir helfen. Und was sagt Barnabas? Lasst mich doch in Ruhe damit. Ich will lieber sterben und zu meinem Heiland gehen, als zurückfallen ins heidnische Leben und mich abwenden von dem, der mir die Hoffnung gegeben hat. Mit dieser Hoffnung kann man missionieren und Christus bezeugen. Es ist interessant, wenn man die Kirchen- und Missionsgeschichte durchgeht. Die Mission wurde immer dann wieder lebendig, wenn auch die Hoffnung in der Christenheit lebendig wurde. Das heißt, die Christen, die von der Hoffnung her lebten, die entflohen nicht ihrer Pflicht zum Zeugnis, sondern weil sie diese lebendige Hoffnung haben, ja weil sie eine Hoffnung hatten, die die Welt nicht gab, deshalb zogen sie aus. Sie bezeugten diesen Herrn der Hoffnung. Sie predigten, sie missionierten, sie brachten Opfer. Und wenn immer diese lebendige Hoffnung verschwand aufgrund von theologischen Entwicklungen, dann nahm die Zeugnisfreudigkeit und die Missionsbereitschaft ab. Dann sagte man, wir müssen selbst die neue Welt schaffen. Ärmel hoch. Nun fing man an, die Welt zu verändern, aber man kam meistens nicht weit. Wissen Sie, neue Welt bauen, das ist ein schweres Geschäft. Darüber kann man schließlich verzweifelt und viele sind verzweifelt. Das ist mir wichtig. Die Hoffnung, Gott stärkt uns durch Hoffnung. Die Hoffnung muss rückstrahlen in unser Leben. Und sie stärkt uns zum Leben und zum Arbeiten, zum Leiden und zum Sterben, zum Missionieren und zum Bekennen. Gott Hoffnung? Gott der Hoffnung, das war die Frage. Ich meine, uns geht es um den Gott der Hoffnung. Du, Gott, bist meine Hoffnung. Und so werden wir dann durch Geduld und den Trost der Schrift die Hoffnung festhalten. Ihnen allen aber und mir gilt das Gebet des Paulus. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.